Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno-Kreisky-Forums und auch liebe Zuseher an den digitalen Endgeräten und Zuseher des Wiener Stadtfernsehens W24, ich darf Sie begrüßen zu einem Abend im Bruno-Kreisky-Forum hier in diesem wunderbaren Haus, dem ehemaligen Wohnhaus des ehemaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky. Und ich freue mich sehr, dass ich zwei Gäste hier begrüßen darf. Wir haben gleich zwei der Autoren dieses Buches, Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, hier zu Gast, zufälligerweise kann man fast sagen, ja, sind heute hier Steffen Mau, den wir eingeladen hatten und wo das am Programm stand, und Linus Westhäuser, einer der drei Co-Autoren, ist auch da, und den haben wir natürlich auch gleich gesagt, wenn er schon da ist, na dann bitte mit aufs Podium. Lieber Steffen Mau, lieber Linus Westhäuser, wunderbar, dass ihr da seid. Also es ist ja so, kommt ja nicht so häufig vor, dass soziologische Fachstudien zu Bestsellern werden, aber dieses Buch wurde es sehr, sehr schnell. Warum, werden wir wohl heute auch diskutieren. Ich freue mich, dass ihr beide da seid, besonders freue ich mich bei Steffen Mau, aber ich freue mich bei beiden, aber bei Steffen Mau, den wollte ich immer schon hier haben, weil ich gedacht habe, schon bei der früheren Studie, die Sie herausgebracht haben, Rüttenklein heißt es, ja, die ja auch ein sehr tolles Buch ist, aber dann habe ich mir gedacht, wird man in Wien ein Publikum finden für eine Studie über ein mecklenburgisches Wohngebiet, und das ging sich dann nicht richtig aus, aber jetzt umso besser, umso toller ist, dass Sie jetzt da sind und beide hier sind. Damit habe ich ja auch schon etwas sozusagen zum wissenschaftlichen Vorleben auch gesagt, dieser ersten großen Studie, und damit gehe ich gleich in dieses Buch hinein. Dieses Buch wurde ja auch sehr stark rezipiert, auch unter dieser Annahme, die Polarisierungsdiagnose, von der wir jetzt alle so reden, alle Debatten sind voll, wir sind sowieso auch alles selber polarisiert, gewissermaßen von einer Art Gereiztheit getragen, dass diese Polarisierungsdiagnose eigentlich überhaupt nicht stimmt. Ist die übertrieben?
Ja, zumindest wenn man sie so pauschal versteht, in dem Sinne, dass es irgendwie eine gesellschaftliche Lagerbildung gibt mit zwei auskonturierten Lagern, und üblicherweise werden die dann unterschieden. Ja, auf der einen Seite sind die weltoffenen Kosmopoliten, häufig die Akademikerklasse, und dann gibt es die sogenannten Kommunitaristen, also diejenigen, die sich an ihrer Scholle festhalten, die vielleicht migrationsskeptisch oder feindlich sind, die häufig eine geringere Bildung haben, in schlechteren beruflichen Positionen sind, vielleicht zur ländlichen Bevölkerung gehören. Und wenn man diese These so pauschal vertritt, dann würde unsere Studie sagen, das ist eigentlich nicht der Fall, sondern man muss das so ein Stück weit differenzieren. Also unsere These ist jetzt nicht, wir leben in der Friede, Freude, Eierkuchengesellschaft. Ne? Also alle haben sich lieb und es ist eine große Harmonie angesagt. Wir sagen nur, dass dieses Bild der polarisierten Gesellschaft so nicht stimmt. Und wir arbeiten in dem Buch auch mit einer zoologischen Metapher, dass wir eben sagen, es gibt so eine sogenannte Kamelgesellschaft, und das ist also das Tier mit den beiden Höckern, wenn sich die Silhouette so vorstellt, und dazwischen ist so ein großer Graben oder ein tiefes Tal, möglicherweise unüberbrückbarer Meinungsdifferenzen. Das ist die eine Gesellschaft, die Kamelgesellschaft, und das Gegenbild ist die Dromedargesellschaft, das ist diejenige mit dem einen Höcker, der an den Rändern so ein bisschen abflacht. Und ja, wir würden schon sagen, wir leben eher in der Dromedar als in der Kamelgesellschaft.
Wenn man da jetzt von wir redet, in den USA, auch das lese ich eurem Buch heraus, ist ja auch eure These, da ist das schon ein bisschen anders, oder?
Ja, Ausgangspunkt dieser ganzen Polarisierungsdiagnose ist letzten Endes die Trump-Wahl 2016 gewesen und die Abstimmung über den Brexit in Großbritannien, wo man eben gesehen hat, dass es so gespaltene Gesellschaften gibt, dass die einen das eine wollen und die anderen das andere. auch dass sich letztendlich die Konfliktintensität in diesen Gesellschaften nochmal deutlich verstärkt hat. Und das hat man dann mehr oder weniger importiert in viele andere europäische Länder. Deutschland und Österreich sind jetzt nicht die einzigen, wo man über Polarisierung debattiert, sondern das findet man in skandinavischen Ländern, in Holland, in Belgien. Überall ist das eigentlich ein populäres Thema geworden. Aber wenn man genau hinschaut, dann stimmt das nicht so ganz, sondern die allermeisten Leute befinden sich irgendwie zwischen diesen zwei Lagern. Und da gibt es natürlich Ränder, auch extremistische Ränder, aber das sind nach wie vor gesellschaftliche Minderheiten.
Vielleicht kann ich da noch hinzufügen, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass genau mit den USA und Großbritannien eigentlich zwei Länder da als sehr polarisiert und sehr dichotom, also in zwei Lager geteilt auftreten, wo es tatsächlich auch ein Zwei-Parteien-System gibt, was genau einen Unterschied darstellt zu Ländern wie Deutschland oder auch Österreich, wo es sich einfach mehr aufteilt und auch mehr Konfliktlinien gleichzeitig existieren. Und ich glaube, das ist auch schon so ein Pfad, der quasi wegführt von dieser allzu binären, manichäischen Polarisierungsdiagnose, dass es immer zwei Lager sind. Man kann ja auch Konflikte in der Gesellschaft haben, die sich überlagern, also wo der eine Konflikt vielleicht zwei bestimmte Gruppen teilt und dann sind immer noch viele in der Mitte, aber ein anderer Konflikt vielleicht wieder die Aufteilung ganz anders aussieht und so eigentlich ein anderes Gesamtbild entsteht. Generell kann man immer sagen, auch bei allen sozialwissenschaftlichen Begriffen, es steckt immer auch eine politische Diagnose dahinter und die sollte man auch mit reflektieren. In dem Begriff der Polarisierung zum Beispiel ist angelegt, dass es ein symmetrischer Prozess ist, also wo beide Seiten sich quasi wegbewegen eigentlich von der Mitte. Wovon wir eher sprechen im Buch ist eine Radikalisierung vor allem am rechten Rand und das ist eine ganz andere Diagnose, die da zustande kommt, als wenn man über Polarisierung spricht.
Heißt das aber eigentlich, wenn wir sagen, okay, wir haben eine Radikalisierung an einem Pol, wie groß die sein mag, können wir jetzt mal offen lassen, können 10% sein, 18 oder 20, dann hast du ja 80 andere im Prozent. Ja? Wie müssen wir uns die 80 anderen vorstellen bei den verschiedensten Fragen? Als Grauzonen, wo die Menschen durchaus Positionen haben, so einerseits, andererseits Positionen, wie wir sie wahrscheinlich alle auf irgendwelche Weise haben? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Phänomenen. Da gibt es einerseits überzeugte Zentristen, die wirklich die Mittelposition einnehmen von Fragen, die sagen, naja, es kommt darauf an, mal so, aber andererseits auch so. Dann gibt es sehr viele Leute, denen Politik zum Beispiel auch völlig egal ist, also die gar nicht behelligt werden wollen eigentlich mit bestimmten Fragen und sich auch sehr fern fühlen. Also auch die würden in der Umfrage eher in der Mitte erscheinen, weil sie kein konsistentes Antwortmuster haben. Also da ergibt sich sozusagen kein klares Bild in dem, was die Leute ankreuzen in so einer Umfrage. Aber es ist auch wieder was ganz anderes, ob man jetzt überzeugt in der Mitte ist oder ob man eigentlich nur so fern ist von diesen Fragen und gar nicht so eine klare Meinung hat. Und das ist, glaube ich, auch eine Stelle, wo man noch ein Stück weiter darüber nachdenken muss, was es eigentlich bedeutet, dass wir eine Dromedar-Gesellschaft haben, wo viele in der Mitte sind. Das kann durchaus auch heißen, dass in dieser Mitte relativ viele Leute abgeschlagen sind eigentlich und sich nicht besonders gut repräsentiert fühlen und so weiter. Aber auch da wieder, es ist dann trotzdem ein anderes Phänomen, als wenn man davon ausgeht, dass es mobilisierte Lager gibt, die sich quasi feindlich gegenüberstehen.
Ja, vielleicht nochmal so ein Punkt, also womit unsere Studie so ein bisschen aufräumt, ist mit dieser Vorstellung, es gibt eine gespaltene Gesellschaft und dann gibt es einen politischen Raum, der liegt da drüber und in dem spiegeln sich eigentlich diese vorpolitischen Konfliktstrukturen. Also das ist mehr oder weniger nur ein Echo und die politischen Akteure, die machen das, was gesellschaftlich schon vorgegeben ist. Und wenn man dann sagt, ja, es gibt irgendwie einen Kulturkampf, dann deswegen, weil da unten Leute irgendwie kulturkämpferische Positionen haben und die Parteien übernehmen das nur. Wir drehen eigentlich den Spieß so ein Stück weit um. Aus unserer Sicht stellen wir eigentlich die Beschreibung der Wirklichkeit vom Kopf auf die Füße, indem wir sagen, ja, Konflikte gibt es und es gibt auch Formen der Polarisierung, aber die sind eher zunächst mal im politischen Raum verhaftet. Also politische Akteure versuchen, sich sehr stark auseinanderzubewegen, versuchen auch sehr pointierte Positionen einzunehmen, zum Teil auch extremistische Positionen und versuchen mit diesen letzten Endes die Gesellschaft erstmal zu bewirtschaften. Also die erzeugen von oben herab die Polarisierung in der Gesellschaft. Und das kann man sehen, da gibt es jetzt auch verschiedene politikwissenschaftliche Studien, die eben zeigen, immer dann, wenn es politische Akteure gibt oder Polarisierungsunternehmer, wie wir sie nennen, die sehr intensiv und über einen langen Zeitraum bestimmte Konflikte immer wieder inszenieren, triggern, im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit halten, dass das dann nach und nach durchsickert auch auf die Gesellschaft. Also die gesellschaftliche Spaltung wäre dann eher eine Folge einer politischen Auseinandersetzung, als dass die politische Auseinandersetzung nur eine Reflexion dessen ist, was gesellschaftlich schon da ist. Und damit verschieben wir im Prinzip so ein bisschen die Dynamik. Wir sagen nicht, da spaltet sich jetzt alles und jetzt gibt es nur noch irgendwie Somewheres und Anywheres oder irgendwie Kosmopoliten und Kommunitaristen, sondern wir sagen, ja, das ist eigentlich eher ein Prozess, eine politische Dynamik, die jetzt vorherrscht. Und
gut, aber das würde ja jetzt nicht heißen, dass die Gesellschaft nicht polarisiert ist, sondern allenfalls würde man dann meinen, die Gesellschaft war nicht polarisiert, das sind die politischen Akteure, die die Gesellschaft polarisieren. Ich lese aus eurem Buch aber schon ein bisschen heraus die These, die Menschen im Sinne von das große Wimmelbild unserer Gesellschaft ist nicht so polarisiert wie die politischen Akteure.
Ja, genau, das würden wir schon sagen. Also wir bieten einerseits an, dass wir eine Beschreibung sozusagen der Konfliktlagerung in der Gesellschaft sozusagen versuchen durchzuführen und andererseits natürlich eine Dynamik. Ne? Also wie kommen eigentlich Veränderungen zustande? Wie werden bestimmte Themen bewirtschaftet? Warum wird irgendwas plötzlich ganz groß? Warum unterhält man sich plötzlich über ein wahnsinnig marginales Thema? Und die gesamte Öffentlichkeit dreht sich darum, wer hat eigentlich Interesse daran? In Deutschland haben wir das ja im Prinzip inflationär und jede Woche wieder neu, sich über das Thema gendergerechte Sprache zu unterhalten. Warum bringen Akteure, zum Beispiel der CDU oder auch anderer Parteien, das permanent in die Öffentlichkeit hinein? Ja, weil die eben wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung da sehr zurückhaltend, wenn nicht gar ablehnend ist. Und wenn man dieses Thema ganz groß macht und nicht einfach sagt, ja, das gibt es, da kann man dafür sein oder dagegen, das kann man aus ästhetischen, sprachökonomischen Gründen oder wie auch immer ablehnen oder überhaupt befragen, ob man so etwas machen sollte, also politische oder sprachpolitische Intervention. Aber indem man das permanent zum Thema macht, versucht man natürlich in gewisser Weise das politische Feld umzuflügen und Leute, die auf der einen Seite stehen, jetzt irgendwie auf die andere Seite rüber zu kippen, weil man eben weiß, ja, die sind da irgendwie dagegen. Und das ist ein Prozess, den wir eben auch beobachten. Aber noch würden wir sagen, wir sprechen jetzt für die deutsche Gesellschaft natürlich, weil unsere Daten darauf beruhen, es ist keine gespaltene Gesellschaft, sondern wir haben mehr Konsens, als man glauben mag. Aber es gibt gleichzeitig so etwas wie eine gefühlte Polarisierung. Das ist nicht ganz ungefährlich, wenn wir alle glauben, dass die Gesellschaft gespalten ist. Ne? Weil,
verhalten wir uns
dementsprechend. Ja, Linus Westhäuser hat das schon gesagt, die meisten Leute haben gar nicht so ein stark sozusagen parteipolitisch sortiertes Verbindungsnetzwerk oder so eine Strukturierung ihrer politischen Orientierung, wie wir sie jetzt in Parteiprogrammen finden oder in Parlamentsdiskussionen, sondern die haben ein sehr diffuses Verhältnis zur Politik. Die haben irgendwie ein Gefühl, was gut und was falsch ist, was richtig ist und was vielleicht nicht so richtig ist, was angemessen ist oder nicht angemessen. Und darüber bilden sie ihre politischen Meinungen. Häufig auch sehr erfahrungsnah, sehr alterspraktisch. Und man könnte sich das so vorstellen, ja, das gibt irgendwie so ein bisschen so einen Nebel und dann kann man so die Konturen des politischen Feldes erkennen. Und was machen dann diese Triggerpunkte, wie wir das nennen? Dann gibt es plötzlich Themen, die irgendwie aufpoppen und die sind eigentlich wie Positionslichter in diesem Nebel. Die fangen dann an zu blinken. Dann heißt es hier Gendersternchen, Lastenfahrrad und so weiter. Und dann ist man, navigiert man sich da so im politischen Feld und versucht zu sagen, ja, wo muss ich denn jetzt hin?
Impfung.
Ja, wo sind denn jetzt meine Leute? Heizungshammer. Ja. Wo sind denn jetzt meine Leute? In Deutschland ist es ein unglaublich populäres Wort. Ja, es gab ein Gebäudeenergiegesetz im letzten Frühjahr, das von Robert Habeck, unserem Wirtschaftsminister, auf den Weg gebracht worden ist. Und was hieß, dass man jetzt relativ schnell umstellen muss auf nicht fossile Heizungsarten. Bis dahin, dass dann Leute verpflichtet worden sind, wenn jetzt ihre Gas- oder Heizung kaputt geht, dann relativ neu auch eine neue zu investieren. Und da gab es einen Aufschrei. Und hat gesagt, ja, Robert Habeck will in unseren Heizungskeller hinein. Die Rede war von der Heizungsstasi, dass dann Leute kommen und kontrollieren, wie man jetzt heizt. Jedenfalls musste das, ist er dann relativ stark zurückgerudert, musste das alles überarbeitet werden. Aber das sind sozusagen solche Themen, häufig auch nur Chiffren, einzelne Begriffe, arabische Clans und so weiter, kann man ganz, ganz viel nehmen, zu denen man sich verhält. Ne? Ich finde arabische Clans jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Ich höre das dann, dann blinkt das dann irgendwie und dann habe ich irgendwie das Gefühl, ja, dann muss ich jetzt in diese Richtung fahren, weil da diejenigen sitzen, die dagegen was tun wollen. Irgendwie Migrationsflut, ungesteuerte Migration, Kontrollverlust, offene Grenzen und so weiter. Das heißt, man navigiert sich und irgendwann lichtet sich der Nebel. Erst waren es so 100 Boote, die waren so zusammen und dann lichtet sich der Nebel und ist jedes Boot sozusagen auf ein anderes Signallicht zugefahren. Und plötzlich stellt man fest, dass sich diese doch eng zusammenstehenden Gruppe von Booten irgendwie in zwei unterschiedliche Flotten geteilt hat, die ein ganz Stück voneinander entfernt sind. Das heißt, wenn man permanent so eine gefühlte Polarisierung hat, dann kann das irgendwann auch zu einer echten Polarisierung werden. Das kann jeder auch feststellen in den sozialen Medien. Wenn man das Gefühl hat, es gibt keinen dazwischen mehr.
Lassen wir die sozialen Medien noch, weil ja, da würde ich extra noch gern drauf kommen, weil das ja ein ganz wesentlicher Punkt ist dann nochmal. Nur damit man überhaupt auch for the sake of our audience, ihr habt jetzt nicht nur ein Buch geschrieben über das, was ihr euch so vorstellt, sondern es ist ja eine große soziologische Feldstudie. Vielleicht, Linus, kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie da die Methodik war, damit unsere Zuseher und unsere Zuhörer hier das verstehen, wie man überhaupt zu diesen Ergebnissen kommt. Und waren diese Ergebnisse dann an manchen Stellen überraschend oder wie?
Ja, also erstmal, das war eigentlich genau unser Projekt, bestimmte Diagnosen wie eben die der Polarisierung, der Lagerbildung und so weiter einfach herzunehmen und zu überprüfen. Also das heißt ja dann empirische Forschung. Und dann haben wir einfach die klassischen Wege eigentlich der empirischen Sozialforschung beschritten. Also einerseits eine Umfrage gestartet mit über 2500 Befragten, die also repräsentativ für die deutsche Bevölkerung war. Und auf der anderen Seite Fokusgruppen geführt. Das muss man sich vorstellen, dass man...
Diese Befragten wurden telefonisch abgefragt, ja, anhand genau, eines Zettels. Also quasi, genau, der muss quasi einen Fragebogen abgefragt
genau, bekommen. Genau, einen Fragebogen, ja, den wir quasi dann designt haben, ne, ja, wo wir... kommen wir vielleicht auch gleich noch, einfach verschiedene Bereiche, quasi, wo wir wussten, darüber gibt es gesellschaftliche Konflikte, also Migration, Klima, Diversität in der Gesellschaft, aber auch soziale Fragen der Umverteilung, das waren so die großen Blöcke. Die wurden dort also vielfältig abgefragt quasi und das war am Telefon und da ergeben sich dann halt Daten raus, die man statistisch dann eben als Verteilung beschreiben kann, so wie der Kamelrücken oder der Dromedarrücken und so weiter. Und dann haben wir das noch ergänzt durch so eine Art Tiefenbohrung eben in diesen Fokusgruppen, wo wir dann Bürgerinnen und Bürger rekrutiert haben über eine Firma, die sich nicht kannten, die sich für 2 bis 3 Stunden einen Raum zusammengesetzt haben und dann verschiedene strittige Themen diskutiert haben. Also wo dann zum Beispiel einfach mal sowas wie das Gender-Sternchen oder so reingegeben wurde oder die Obergrenze für Flüchtlinge und so weiter. Und dann haben wir mal beobachtet, wie dann die Diskussion eigentlich läuft. Aber das war eigentlich relativ offen. Da ging es darum, was sind denn die Argumente, die wirklich auch präsent sind? Weil bei einer Umfrage weiß man nie ganz genau, ist es jetzt wirklich was, was die Leute auch bewegt, was man die da fragt? Oder kommt es nur aus dem Kopf der Wissenschaftler in dem Fall? Während wenn man sie einfach selber reden lässt, dann sieht man halt, okay, wo steht die Bevölkerung, was für Argumente sind präsent und so weiter.
Und wie viele Menschen waren dann in diesen Fokusgruppen in Summe?
Das waren dann immer Gruppen von 6 oder 8 oder 9 Befragten. Wir haben 6 von diesen Gruppen gemacht. Die waren auch unterschiedlich quotiert, also ich weiß nicht, ob es jetzt so ins Detail, aber nach Schicht, also Bildung und Einkommen. Und dann hatten wir auch so ein Format, was sich Krisisgruppe nennt, wo wir absichtlich Leute mit sehr entgegengesetzten Meinungen zusammengesetzt haben. Also schon wussten, okay, die Leute haben in dem Fragebogen sehr progressive Antworten gegeben und die anderen haben sehr konservative Antworten gegeben, dann setzen wir die jetzt mal zusammen und lassen die mal diskutieren, weil wir eben genau sehen wollten, wie laufen auch Konflikte und solche Situationen auch herbeiführen wollten dadurch. Ne? Und wir saßen vielleicht einfach als Anekdote hinter einem doppelten Spiegel. Das heißt, wir waren nicht Teil der Situation. Wir konnten beobachten, was im Raum stattfand, aber die Beteiligten haben uns nicht gesehen. Also sie wussten natürlich, dass sie beobachtet werden, aber haben uns nicht gesehen. Und wir haben dann eifrig Notizen gemacht und geschaut, was da auch für eine Dynamik sich entfaltet, wenn denn diese Konfliktthemen aufkommen.
Das heißt also zusammengefasst, es sind 2.500 Menschen, die mal sozusagen empirisch erfasst wurden und dann nochmal etwas weniger als 100, wo man die Tiefenbohrung vorgenommen hat. Jetzt spricht sie ja sozusagen von über all diese Themen als Ungleichheitskonflikte. Was ich interessant finde, weil sie ja naheliegend bei Verteilungsfragen, Einkommens- und Vermögenskonzentration, das ist Ungleichheitskonflikte zu betrachten. Skurrilerweise, da kommt sie zum Schluss, da gibt es zwar ein großes Bewusstsein darüber, dass die Gesellschaft ungerecht ist, aber es regt niemanden auf. Also es ist jetzt eben nicht besonders emotionalisierend. Ja? Während es die anderen Konflikte auch so etwas wie Ungleichheitskonflikte seien. Also das sind ja dann ungleiche Respekt, Ungleichheit an Anerkennung, an Aufmerksamkeit. Warum haben sozusagen die Schwulen und Lesben so viel Aufmerksamkeit und ich habe sie nicht und so weiter, ja, wo wir so normale Familien sind und so weiter. Das kann man ja tatsächlich auch als Ungleichheitskonflikte definieren. Also verstehe ich das richtig, dass ihr sozusagen all diese auch kulturellen Fragen als Ungleichheitskonflikte definiert.
Ja, das war und
warum
schon
sind die eigentlich dann viel emotionalisierter als die echten Ungleichheiten?
Ja, das braucht ein bisschen längere Antwort, aber erstmal ist sozusagen die Idee zu sagen, wir sprechen von Ungleichheitsarenen. Mhm. Weil wir sprechen nicht über alle Konflikte, ne? Man könnte jetzt über den Nahostkonflikt oder über den oder Covid-Impfungen und so weiter reden, das sind ja auch gesellschaftliche Konflikte, sondern wir sprechen über Ungleichheitskonflikte und wir unterscheiden eben oben-unten Konflikte, das kann jeder nachvollziehen, dann sogenannte Innen-Außen-Konflikte, da geht es um Migration, Frage zum Zugang zum Territorium, aber auch die Inklusion von Migrantinnen und Migranten in die Sozialleistungssysteme, in den Arbeitsmarkt beispielsweise. Dann Wir-Sie-Konflikte, das ist das, was man manchmal so als Identitätspolitik bezeichnet. Da geht es letztendlich um Fragen von Nichtdiskriminierung, Gleichstellung, Sichtbarkeit, Repräsentation, zum Beispiel von Minoritäten, diverse sexuelle Lebensformen, aber auch Rassismus spielt da rein. Und dann haben wir heute Morgen Konflikte. Das ist alles, was sich um Klima dreht, um Fragen von Nachhaltigkeit, auch Generationenverhältnisse. Und das ist für uns erstmal eine sehr gute Systematik, um eine ganze Menge von zentralen gesellschaftlichen Konflikten zu erfassen. Und wir sagen Ungleichheitskonflikte, warum? Weil wir eigentlich den Ungleichheitsbegriff erweitern. Ne? Wir wollen ihn nicht nur ökonomisch auf die Geldmenge, die jemand als Einkommen hat oder zur Verfügung hat oder den ökonomischen Lebensstandard reduzieren, sondern wir sagen, da geht es häufig auch um viele andere Fragen, wenn wir um Ungleichheit sprechen. Ne? Also um Fragen der Verteilung gesellschaftlicher Anerkennung, um Fragen von rechtlicher Gleichstellung, um Fragen zum Beispiel des Schutzes von Umweltgütern, um Fragen, ja, wie verhalten sich eigentlich die Lebenschancen unterschiedlicher Generationen zueinander. Und das ist so eine Systematik, mit der kann man relativ viel einfangen. Und dann sieht man eben, dass es, und wir haben das auch in dem qualitativen Teil sehr gut nachvollziehen, dass schon viele relevante Konflikte dadurch im Prinzip abgedeckt sind. Und wenn ich jetzt zu diesem Oben-Unten-Konflikt, in Österreich ist das nicht so stark, aber in Deutschland gab es eben auch eine starke Vergrößerung der Ungleichheit, Einkommensungleichheit, auch Vermögensungleichheit. Deutschland gehört zu einem der ungleichsten Länder in Europa im Blick auf die Verteilung von Vermögen. Und da könnte man jetzt sagen, das sind ja paradiesische Zustände für jedes linke Projekt, auch für jedes sozialdemokratische Projekt. Ich sage, 80% der Leute sagen, die Ungleichheit ist zu groß, soll reduziert werden. Da stelle ich mich auf den Marktplatz, sage, ich bin für eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, ich bin für eine Erhöhung der Erbschaftssteuer und für die Einführung der Vermögensteuer, die es in Deutschland nicht gibt. Und schon habe ich doch eigentlich politische Mehrheiten. Viele Leute leiden an dieser Ungleichheit, aber es passiert nicht. Und die Fragen haben wir uns natürlich auch gestellt. Ne? Warum gibt es eigentlich dieses Paradox des Leidens an der Ungleichheit und der gleichzeitigen Akzeptanz? Und da haben wir so im Prinzip zwei zentrale Argumente. Und ein Argument da sehen wir eben, dass so meritokratische Normen, also leistungsbezogene Verteilungsnormen, also dass die Leute das Gefühl haben, ja, die gesellschaftliche Ungleichheit, ja, die kommt eben auch dadurch zustande, dass Leute sich unterschiedlich stark anstrengen, dass sie unterschiedliche Talente haben und das ist im Großen und Ganzen auch in Ordnung. Das ist sehr weit verbreitet und zwar nicht nur in den Spitzen der Gesellschaft, sondern bis in die unteren Etagen der Gesellschaft. In den 70er Jahren gibt es auch Umfragen, da sieht man immer...
Skurrilerweise ist es in den Spitzen weniger stark als in den unteren, wenn ich mich aus eurer Studie überrascht entnommen habe.
In den 70er Jahren war es umgedreht. Da haben die Leute, die sozusagen in der Belle Etage der Gesellschaft saßen, die haben auch gesagt, ja, die Verteilung, die kommt eben dadurch zustande, dass diejenigen, die sich anstrengen, auch mehr... Ja, dass die auch sozusagen mehr Gratifikationen bekommen, dass es denen irgendwie besser geht. Ist ja auch gut und fair und die unten haben das so ein bisschen in Frage gestellt. Heute ist es eigentlich umgedreht. Die Zustimmung zu dieser meritokratischen Norm ist in den unteren Schichten, bei den Produktionsarbeitern ein Stück weit stärker, nicht viel stärker, aber so ein Stück weit stärker als oben.
Das heißt, ist eigentlich so. Ich habe mir die Frage nämlich gestellt, wie ich das gelesen habe. Ist das deswegen, weil die da oben eigentlich wissen, dass sie nur ein Glückslos in der Lotterie gezogen haben?
Ja, Bildung ist natürlich so ein Stück weit, dass man vielleicht ein bisschen aufgeklärter ist, wie das eigentlich zustande kommt. Aber ansonsten würde ich schon denken, das findet man im Prinzip in fast der gesamten westlichen Welt, dass doch diese Meritokratie, dass die sich relativ stark als, als soziale Leitnorm durchgesetzt hat und Leute das auch weitgehend akzeptieren. Und das ist natürlich ein Legitimationspuffer für jede Art von Ungleichheit. Der zweite Aspekt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir eigentlich sehen, dass der klassische vertikale Konflikt zwischen oben und unten oder zwischen begüterten Klassen und den arbeitenden Klassen, dass der eigentlich umgelenkt wird in einen horizontalen Konflikt. Häufig moralisierten horizontalen Konflikt. Zum einen sozusagen in der ethnisierten Variante, also wir Österreicher oder wir Deutschen versus diejenigen, die jetzt neu dazukommen, die Ausländer, die Geflüchteten. Da geht eine ganze Menge an sozialer Energie rein. Also diese Versuche der sozialen Schließung oder der Monopolisierung von Lebenschancen. Aber mindestens genauso entscheidend ist die Frage der Konkurrenz mit Gruppen, die Transferempfänger sind. Diejenigen, die arbeiten und in prekären Verhältnissen und mit kleinen Einkommen arbeiten, verwenden sehr, sehr viel soziale Energie darauf, sich von denjenigen, die in ihrer sozialen Nähe sind, aber als sogenannte leistungslose Transferempfänger angesehen werden, sich von denen abzugrenzen. Also eher sozusagen so ein horizontaler Anspruchswettbewerb.
War aber eigentlich auch immer schon so, oder?
Ja, aber das ist jetzt deutlich stärker geworden. Man könnte ja sagen, das ist ja auch für die Leute mit kleinem Einkommen sehr, sehr gut, wenn irgendwie die Sozialhilfe oder wie das jetzt heißt, das Bürgergeld oder früher Hartz IV in Deutschland, wenn das einigermaßen gut ausgestattet ist, weil sie natürlich auch in das Risiko kommen können, ihre Arbeit zu verlieren oder langzeitarbeitslos zu werden. Das ist aber nicht so. Das heißt, man grenzt sich sehr intensiv von diesen Gruppen eigentlich ab. Und hinter dieser Abgrenzung verschwindet so ein bisschen das, was klassischerweise dieser Klassenkampf ist. Das ist jetzt eher so ein Wettbewerb der Individuen oder ja, ein moralisierter Wettbewerb zwischen Gruppen, die denken, legitimerweise mehr Ansprüche zu haben als andere. Das kann man in Deutschland sehr gut sehen. Wir hatten jetzt die Einführung des Bürgergeldes, wo eben auch eine Verbesserung, nicht substanziell aus meiner Sicht, aber eine Verbesserung der Sozialhilfeempfänger stattgefunden. Und wann immer man zu Leuten in einfachen arbeitnehmerischen sozialen Lagen gesprochen hat, dann konnten die sich wahnsinnig darüber aufregen. Ja, also da gab es sehr, sehr große Vorbehalte und wir sehen das eben auch bei uns. Nicht diejenigen, die oben an der Spitze sind, waren gegen die Erhöhung sozusagen dessen, was früher jetzt noch Hartz IV hieß, sondern das waren am stärker eben die Produktionsarbeiter. Und oben war das auch vorhanden, aber nicht ganz so stark.
Ja, also vielleicht als Ergänzung auch dazu, ein Hintergrund ist halt auch die Demobilisierung dieses Oben-Unten-Konflikts. Also es ist, glaube ich, auch die Tatsache, dass man nicht mehr so große Hoffnung darauf setzt, dass man durch kollektives Handeln, durch Organisierung in der Sozialdemokratie, in linken Parteien, in Gewerkschaften, sozusagen für alle mehr rausholen kann. Das macht es natürlich dann plausibler zu gucken, okay, dann sollten immerhin die nicht noch mehr bekommen als ich. Also dass man deshalb eher nach unten tritt, weil sozusagen die oben eigentlich unerreichbar geworden sind. Also weil man keine Hoffnung eigentlich mehr darauf hat, dass man an die rankommt. Na, und also das ist sozusagen auch, es ist nicht nur Legitimation in dem Sinne, dass die Leute wirklich glauben, dass sie in einer gerechten Gesellschaft leben. Also das, die Kritik an der Ungleichheit ist sehr stark und auch sehr weit verbreitet. Das haben wir sowohl in der Umfrage, die wir da gemacht haben, gesehen, als auch in den Fokusgruppen. Die Leute sehen sehr wohl, dass es auch sehr viel unverdienten Reichtum zum Beispiel gibt. Aber dann ist immer noch die Frage, glaubt man daran, dass man da real rankommt? Also gibt es irgendein politisches Vehikel, was an der Stelle für mehr Gerechtigkeit sorgen kann? Und wenn es das nicht gibt und wenn man diese Hoffnung nicht hat, dann ist es eben immer einfacher, nach unten zu treten, weil man natürlich weiß, dass die Gruppen eine schwächere Lobby haben und dass es da realistischer ist, dass da unten gekürzt wird, als dass man oben was abschöpft. Also das sozusagen nur, um es in den politischen Kontext zu stellen.
Wenn wir jetzt von diesem Thema zu den emotionalisierteren gehen, das große emotionalisierte Thema, wo quasi die Polarisierung ja stark ist und wo ja insbesondere die rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien besonders darauf herumreiten, um damit ihre Stimmungen zu machen, ist das Migrationsthema. Ja? Jetzt würde man sagen, wenn es da Pole gibt, dann wären die Pole offene Grenzen für alle und der andere Pol ist Festung Europa oder Festung Österreich, wie das einer schon bei uns plakatiert. Aber hier spricht sie ja auch, und das weist sie ja auch deutlich nach, dass da eigentlich diese Häufung in der Mitte der Grauzonen, die einerseits andererseits Haltungen haben, ja eigentlich dominant ist. Ihr spricht von bedingter Inklusionsbereitschaft. Wie darf man sich vorstellen, dass sozusagen quasi nicht der Durchschnittsdeutsche, aber sozusagen der große Dromedarhöcker, der nicht polarisiert ist, zur Frage der Migration steht?
Ja, also das hat eine Reihe von Dimensionen quasi, aber ich denke, vielleicht das Allerwichtigste und wo auch quasi die rechte Ansprache am effektivsten ist, ist die Angst vor dem Kontrollverlust. Also das steckt in dieser Migrationsfrage drin. Und da würde ich sagen, ist eben in dem Dromedarhöcker steckt dieser Anspruch drin, Migration ist eigentlich eine Normalität. Man hat sich daran gewöhnt, also wir sprechen von Akkommodation, also das ist einfach über die Zeit zu was ganz Normalem geworden, auch dadurch, dass schon sehr viele Leute selber Migrationshintergrund haben oder man viele auch Leute kennt. Gleichzeitig ist die Angst davor, dass es aus dem Ruder gerät, also dass, wenn man einmal aufmacht, dass dann alle kommen, dass es so eine Steigerungsdynamik gibt, die nicht mehr zu kontrollieren ist, die ist sehr stark und die ist auch sehr weit verbreitet und lässt sich sehr leicht triggern jetzt in unseren Begriffen. Also das wäre so ein, wir sprechen ganz oft von Ja-Aber-Haltung. Also dass gesagt wird, dass die Gesellschaft an sich divers ist und dass jetzt nicht alle hier weiß, blond, blauäugig sind, das ist eigentlich Konsens. Und die Leute, die wirklich dahin zurück wollen, obwohl es das ja auch nie gab, das ist eine Minderheit. Gleichzeitig eben dieser Anspruch auf Kontrolle ist auch sehr stark da. Eine andere Ebene ist, dass auch an der Stelle sehr stark unterschieden wird danach, welche Migranten haben es verdient, inkludiert zu werden und welche nicht. Und das ist eigentlich eine ganz ähnliche Logik, wie sie auch bei Transferempfängern in Bezug auf Sozialhilfe gemacht wird, wo auch immer geguckt wird, strengen die Leute sich denn an? Haben die überhaupt unsere Solidarität verdient? Verhalten die sich gut? Sind es respektable Menschen oder nicht? Und genau mit derselben Logik wird eben oft auch auf Migranten geschaut, wo in erster Linie eine Rolle spielt, ob die Leute sich in den Arbeitsmarkt integrieren, also ob sie arbeitswillig, leistungswillig sind. Das ist ein sehr weit verbreitetes Kriterium. Und ob sie die Sprache erlernen und dadurch quasi kulturell sich assimilieren. Aber auch an der Stelle ist wieder klar, diese Idee der Inklusion, also der Integration auch der Migranten, ist eigentlich ein Konsens, der über das politische Spektrum hinweg geteilt wird. Also an der Stelle ist auch die Migrationsarena eigentlich sehr gut geeignet, um so diese sehr widersprüchliche Dynamik von Konsens und Konflikt zu betrachten. Weil eigentlich sind sich alle einig, dass Migranten integriert werden sollen in den Arbeitsmarkt und in die kulturelle Gemeinschaft. Es wird nur dann oft darum gestritten, wer denn schuld ist, wenn es nicht klappt. Ist es dann die Schuld der Migranten, die sich nicht integrieren wollen, die nicht leistungswillig sind und so weiter? Oder ist es eine ist es die Schuld der Aufnahmegesellschaft, die durch Rassismus, durch institutionelle Hürden es den Leuten schwer macht. Und das zum Beispiel ist sowas, was dann strittig ist. Aber auch da die grundsätzliche Integration als Ziel wäre auch wieder Teil des
Hackers. Das heißt eigentlich, trotz aller Emotionalisierung und medialer Polarisierung der Thematik sind der Großteil der Leute einigermaßen einig, muss einem nicht gefallen oder schon gefallen, worüber sie sich einig sind, aber sie sind sich einig, oder?
Ja, so ganz so ist es nicht. Also es ist für uns schon eine der, wenn man überhaupt so davon reden will, eine der polarisiertesten Arenen, ne? Wo wir sehen, dass die Meinungen relativ stark auseinandergehen, Leute auch durchaus andere Vorstellungen haben. Aber es gibt so einen Grundkonsens, der heißt eigentlich, regulierte Migration ist im Großen und Ganzen in Ordnung. Wenn diejenigen, die wirklich Schutz brauchen, kommen, dann sollen sie auch Schutz bekommen. Die Vermutung ist dann, wie Linus sagt, es kommen eben ganz andere, die nicht tatsächlich schutzbedürftig sind, aus wirtschaftlichen Gründen oder wie auch immer. Wenn die Leute sich anstrengen und integrationsbereit sind, dann sollen sie auch unsere Hilfe und Solidarität bekommen. Aber es gibt gleichzeitig eben diese Vermutung, dass es irgendwie zu so etwas kommen könnte, wie so einem Kontrollverlust. Es gibt auch so etwas, was wir Veränderungserschöpfung nennen, also dass Leute wirklich das Gefühl haben, in ganz vielen Bereichen meines Lebens wird alles permanent umgestellt. Die Arbeitswelt wird restrukturiert, die Digitalisierung kommt, die Globalisierung, es gibt irgendwie Krisen in aller Welt, die Energieversorgung ist nicht gesichert und die Migranten sind in gewisser Weise so Symbole einer sehr grundsätzlichen Veränderung der Gesellschaft. Also die Gesellschaft wird heterogener, die Grenzen werden möglicherweise offener oder es erhöht sich auch der Migrationsdruck. Das heißt, man projiziert das dann auf diese Gruppe und personifiziert in gewisser Weise eine ganz grundlegende Erfahrung, wo wir eben sagen, es gibt sowas wie so eine Veränderungsmüdigkeit oder Veränderungserschöpfung. Das ist ein relativ großer Anteil, fast 44% in unserer Studie von Leuten, die sagen, wir kommen mit dem sozialen Wandel nicht mehr mit. Der überfordert uns ein Stück. Und die Migranten sind in gewisser Weise Symbolcharaktere dafür. Da kommt jetzt jemand, der vorher vielleicht nicht gekommen wäre und das verändert sich. Und darauf reagiert man. Und es gibt dann eben auch dieses Schutzbedürfnis, dass man das Gefühl hat, ja, jetzt muss man diesen nationalen Raum wieder schließen, um sich von solchen Zumutungen letzten Endes so ein Stück weit freizuhalten. Und das ist etwas, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der populistischen Ansprache und der progressiven? Ne? Die Populisten sagen, die Welt soll so bleiben, wie sie mal war. Ja, also zurück zu diesem Container-Nationalstaat, alles gut reguliert und so weiter. Und die Progressiven sagen, du musst dich verändern, um dich an eine sich verändernde Welt anzupassen. In einer relativ veränderungserschöpften Gesellschaft trifft natürlich die Botschaft der Populisten auf sehr fruchtbaren Boden. Ne? Also viele Leute wollen sich auch von neuen Zumutungen frei halten. Und Migration ist wirklich da ein Spielfeld, in dem das relativ stark stattfindet. Ja, in welcher Weise ist das eigentlich polarisiert? Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, es gibt jetzt eine kosmopolitische Akademikerschicht und dann eine ressentimentgeladene und rechte und migrationsfeindliche Arbeiterklasse. So einfach ist das nicht, sondern wir sagen eher, ja, tendenziell sind natürlich Leute, die akademische Bildung haben und bessere Ressourcen haben, durchaus mehr bereit, Migration zu akzeptieren. Aber die Arbeiterklasse ist nicht so einheitlich, wie häufig dargestellt wird, sondern in der Arbeiterklasse gibt es eine große Spreizung. Da gibt es sowohl Leute, die offen sind, aber ebenso Leute, die eben dann auf rechte Parolen oder rechtsradikale Parolen anspringen.
Ihr sagt ja auch, dass in vielen anderen sozusagen Konfliktpotenziale gar nicht so konfliktiös sind. Nämlich, ich habe das jetzt blöd formuliert, aber ihr werdet wissen, was ich meine. Nämlich, dass zum Beispiel keine großen signifikanten Unterschiede in diesen Haltungen sind bei der autochthonen Bevölkerung und der Bevölkerung mit dem Migrationshintergrund. Also die denken zu dieser Frage ziemlich ähnlich, was ja überraschend ist einerseits und auf der anderen Seite auch, dass die Unterschiede zwischen den Generationen nicht besonders signifikant sind. Also der alte weiße Mann als Klischee, nämlich deutlich konventioneller, deutlich verteidigen die eigenen Privilegien und so weiter, was auch immer, tun sie nicht. Wenn man die Haltungen vergleicht, unterscheiden sie sich nicht dramatisch von den 22-Jährigen.
Ja, also auch manche so Generationenkonflikte, die in der Öffentlichkeit immer eine große Rolle spielen, ne, die sind gar nicht so stark. Bei der Migrationsfrage kann man jetzt nicht sagen, je jünger die Menschen, desto migrationsoffener werden sie. Gibt sogar Studien, die zeigen, dass ganz junge Menschen wieder ein bisschen restriktiver und migrationsskeptischer werden. Ich habe heute gerade eine Masterarbeit gelesen, da ging es auch nochmal um Einstellung zu Klimawandel und zum Tempolimit zum Beispiel. Da würde man ja sagen, okay, da gibt es die fossilen Alten, die unglaublich gern ihre Benziner über die Autobahnen brettern lassen. Und dann gibt es irgendwie die Fridays for Future, irgendwie junge Leute, die damit überhaupt nichts mehr anfangen können. Also eine postfossile Generation. Aber die Skepsis gegenüber dem Tempolimit zum Beispiel ist in der jungen Generation deutlich größer als bei den Boomern. Das ist ja erstmal überraschend und das kann man in einigen Feldern sehen, dass das nicht so eindeutig ist. Auch das ist wieder etwas, ne? Also wir haben so eine gefühlte Landschaft auch des Generationenkonfliktes, aber da muss man sagen, das ist immer nur das, was sozusagen an öffentlichen und medialen Konflikt dargestellt wird. Ne? Also Fridays for Future oder letzte Generation sind vielleicht nicht repräsentativ für alle in diesen Kohorten. Und dass die jetzt auf der Straße sehr sichtbar sind, ist das eine, aber möglicherweise gibt es da große Teile der jungen Generation, die dann nochmal ganz anders tickt. Und so einen grundsätzlichen Generationenkonflikt haben wir eigentlich in keinem unserer Felder gefunden. Selbst beim Klima. Ne? Die Älteren sind klimabesorgter als die Jüngeren. Das ist ja erstmal überraschend.
Ich habe hier angedroht, die Frage zu stellen, auch wenn es schwierig für euch wird, nämlich ob ihr den Eindruck habt, dass das, was ihr in Deutschland rausgefunden habt, auch für Österreich more or less zutrifft. Jetzt weiß ich schon, ihr habt keine Studie über Österreich gemacht, aber habt ihr irgendwelche Vermutungen?
Ich gucke jetzt mal zu Lina.
Ja, genau. Toll, ja. Nee, also ist die Antwort nein, also ich weiß es nicht. Nee, genau. Es gab jetzt eine Studie von Sora, die sich so ein bisschen orientiert haben an unserer Arenenlogik und was sich da jetzt schnell in Panik in den 5 Minuten jetzt vor dem Auftritt noch schnell nachgeschaut habe, da sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus. Ich glaube ehrlich gesagt, die grundlegende Konfliktkonstellation ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Und um es vielleicht auch nochmal zu sagen, der Hauptunterschied ist tatsächlich immer zwischen der Form von Konflikt, die in der Öffentlichkeit ausgetragen wird oder auch in den sozialen Medien, auf die kommen wir ja gleich noch, aber was da sichtbar wird und dann dem Ganzen, was man nicht sieht. Und die Tatsache, dass man es nicht sieht, liegt oft auch genau daran, dass es nicht so spektakulär ist, dass die Leute einfach nicht so abgedrehte Meinungen haben oder nicht so polarisiert sind. Dadurch hat es keinen Nachrichtenwert. Oder es hat auch, sozusagen, es hat dann keine Fürsprecher in dem Sinne, weil natürlich die Funktion der Parteien auch immer ist, politisch zuzuspitzen. Das sollen sie ja auch, das ist ja auch ihre demokratische Funktion. Aber deshalb findet man da immer viel kohärentere, viel zugespitztere Bündel vor als in der Bevölkerung. Und das würde ich sagen, ist in Österreich ganz genauso wie in Deutschland.
Jetzt ist ja aber auch, euer Buch hat ja wahnsinnigen Erfolg gehabt und wird ja wahnsinnig rezipiert und alle Parteien, insbesondere progressiven Parteien, aber ich nehme auch an, christdemokratische Parteien, laden euch ein und wollen beraten werden und wollen lernen daraus. Und dieser Erfolg hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass bis zu einem gewissen Grad man in dem Buch da ein bisschen das rauslesen kann, was man gern hört. So eine Art von sozialwissenschaftliche Beruhigungsprosa. Ah, es ist ja nicht so arg. Ja? Jetzt kann es ja aber gleichzeitig sein, dass es, was ihr mit den Triggerpunkten beschreibt, ja doch arg genug ist. Also dass dieser Konsens, den ihr feststellt, über die Triggerpunkte ja nach und nach zerstört wird. Ist das eigentlich die Gefahr?
Ja, das würden wir schon so sehen. Also dass Triggerpunkte letztendlich auch von politischen Akteuren ganz gezielt angesteuerte oder eingesetzte Themen sind, wo man eben weiß, die haben spalterisches Potenzial. Ne? Also bei Dingen jetzt, die Konsens sind, wenn wir sagen, es soll eine öffentliche Gesundheitsversorgung geben, da würden sich jetzt wahrscheinlich nicht alle zerlegen, ne? Sondern man muss sehr dezidiert ganz genau gucken, wo fällt das irgendwie auseinander. Ne? Also wenn ich jetzt sage, irgendwie, das ist kein Konfliktfeld, ne? Die Rentenversicherung soll abgeschafft werden, dann würden wahrscheinlich alle Leute sagen, nee, das ist natürlich völlig falsch und soll nicht. Da würde ich ein sehr einsamer Rufer in der Wüste vielleicht dann mit meinem Kamel stehen bleiben. Aber,
oder mit den 3% von Herrn Lindner.
Ja, oder so, aber selbst der, ne? Also könnte man jetzt auch so in diesem Oben-Unten-Feld, es gibt auch nicht sozusagen die Marktradikalen, die den Wohlfahrtsstaat völlig platt machen wollen, und dann irgendwie die anderen, die jetzt irgendwie den Sozialismus einfüllen wollen. Ne? Die meisten bewegen sich irgendwie, ja, es muss irgendwie eine Arbeitslosenversicherung geben, eine öffentliche Gesundheitsversorgung und so weiter. Aber zu den Triggerpunkten. Es gab einen schönen Spiegelartikel über die AfD und da haben die Leute gefragt, die bei der AfD, also der Alternative für Deutschland, wie sie eigentlich ihre politische Strategie entwickeln. Und da haben die Leute gesagt, ja, wie machen wir das? Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, sondern wir gucken einfach, wann der nächste Aufreger durch die Medien rollt und dann beobachten wir, wie sich die Grünen positionieren und dann sagen wir genau das Gegenteil. Also man versucht im Prinzip über das, was wir in dem Buch Affektpolitik nennen, also eine Politik, die ganz stark mit Emotionalisierung arbeiten, irgendwie Land zu gewinnen. Und das ist ja so in gewisser Weise, ja, man wird so auch zur Wutsammelstelle. Ne? Es gibt ja viele Dinge, die einen irgendwie aufregen können. Ne? Dieses funktioniert nicht, da benimmt sich einer irgendwie total bescheuert und so weiter. Das heißt, man muss immer versuchen, wie man daraus eigentlich politisches Kapital schlagen kann. Und was wir eben sehen, ist, dass es doch eine entideologisierte, sehr breite Mitte gibt, die auch nicht mehr diese Parteibindung hat. Also die Bindung zur Sozialdemokratischen Partei war früher wie eine Familienbeziehung, ne? Quasi unkündbar, zum Teil über Generationen vererbt. Und die Wähler waren Stammkunden. Und Stammkunden reagieren nicht so stark auf wechselnde Preise, dass die Verkäuferin mal ein anderes Kleid anhat oder die Öffnungszeiten sich um eine halbe Stunde verschieben, sondern die kommen trotzdem. Wenn man kein Stammkunde ist, dann ist man sehr sensibel, dann geht man auch in einen anderen Laden. Ne? Die Loyalitäten sind geringer. Und gleichzeitig gibt es diese radikalisierten und zum Teil sehr, sehr lauten Ränder, die permanent sozusagen diese Funkzeichen machen. Und irgendwie dieser breiten, entideologisierten, nicht so stark an Parteien gebundenen Mitte zu verstehen geben, hier könnt ihr auch einen Hafen finden. Warum kommt ihr denn hier nicht her? Das heißt, und die klassischen Volksparteien, die alten Parteien, die sind in gewisser Weise Parteien, die auch überrollt werden von öffentlichen Diskursen. Also Parteien heute haben nicht mehr diese Absorptionskraft für politische Konflikte. Die Konflikte poppen irgendwo auf und dann muss man versuchen, damit umzugehen. Und ganz häufig gehen die Parteien gar nicht nur noch in dem Sinne damit um, dass sie versuchen, die Scherben zusammenzukehren oder den Schaden irgendwie zu minimieren. Sie sind also nicht mehr so aktiv und auch nicht mehr so erfolgreich im Agenda-Setting, im Bestimmen, über welche Themen in welcher Form öffentlich diskutiert wird. Sondern es gibt eben diese stark emotionalisierten Themen, das weiß jeder, was so durch die Zeitungswelt läuft oder durch die sozialen Medien. Und die muss man irgendwie, an denen muss man sich irgendwie abarbeiten. Und offensichtlich sind bestimmte Themen erfolgreicher, zum Beispiel von der rechten oder auch einer rechtsextremistischen Seite zu spielen, weil Ressentiment eben auch ein sehr stabiles und auch so eine Art von Groll oder Zorn, auch so ein ganz stabiles gesellschaftliches Grundgefühl ist, ne? Ungerechtigkeitsgefühle, ich komme zu kurz, es gibt Vordrängler in der Warteschlange und so weiter. Ein sehr bekanntes Beispiel für einen Triggerpunkt ist von Friedrich Merz, weiß nicht, ob der hier bekannt ist, aber in Deutschland firmiert er als Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Union und der hat auf einer Bühne gesagt, es könne doch nicht angehen, dass Geflüchtete sich hier ihre gesamten Zähne neu machen lassen bei Zahnärzten und Deutsche keine Termine bekommen würden. Das ist ein ganz fantastisches Lehrbuchbeispiel für einen Triggerpunkt. Ne, warum? Weil einen das irgendwie anspricht. Ne? Man sitzt im Wartezimmer, hatte schon Probleme, einen Termin zu finden, und da kommt jetzt jemand später und wird vor einem aufgerufen. Da geht mir auch die Hutschnur hoch. Ne, da fragt man sich, warum ist das dann so? Da ist es noch eine Person, die fremd aussieht, dann explodiere ich schon mal doppelt. Und dann weiß ich noch, dass ich irgendwie zuzahlen muss für bestimmte Leistungen und der kriegt jetzt alles vom Steuerzahler, also von mir bezahlt. Das ist natürlich fantastisch. Man könnte ja auch einen anderen Triggerpunkt setzen und sagen, 28% aller Ärztinnen und Ärzte in Deutschland haben Migrationshintergrund und ohne die kriegt man nie einen Zahnarzttermin. Ne? Das wäre sozusagen ein linker Triggerpunkt, den man dagegen setzen könnte. Aber das hat er nicht gemacht. Und er hat das natürlich ganz bewusst eingesetzt, weil das einen bestimmten emotionalen Zustand in Leuten herbeiführt. Und weil gesagt wird, da gibt es eine große Ungerechtigkeit, da drängeln sich jetzt irgendwie Leute vor, die keine legitimen Ansprüche haben. Und ihr kommt jetzt gar nicht mehr zum Zuge. Und es ist genau dieser horizontale sozusagen Anspruchswettbewerb, von dem wir vorher schon gesprochen haben.
Aber heute haben ja diese Parteien eben auch die Möglichkeit, also ich bitte jetzt nicht Friedrich Merz, aber dann nochmal die Rechteren, die Möglichkeit, ihre Themen selbst zu setzen, es über ihre eigenen Medien zu machen. Dann haben wir die Aufregungs- und Erregungsmaschinen der sozialen Medien, die ja auch nochmal belohnen, etwas, was stark emotionalisiert und zwar negativ emotionalisiert ist. Kein Mensch teilt etwas auf 10-mal auf Twitter, weil er findet, das ist sehr toll und sehr angenehm und das freut mich jetzt, sondern dann teilt das, was einem wirklich ärgert und worüber man sich empört. Und das führt ja zu dieser Art von Vergiftung, die quasi die Polarisierung durch die Triggerpunkte erst zu dieser Gefahr machen, in der wir jetzt sind. Kann die Demokratie das Internet überleben?
Ja, vielleicht, also um nochmal einen Schritt kurz zurückzugehen, also was ja auch sehr viel geteilt wird, sind ja nicht nur emotionalisierte Nachrichten, sondern auch moralisierte Nachrichten. Dazu gibt es auch Studien. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich genau auch, wie wir zu den Triggerpunkten gekommen sind, dass wir geschaut haben, wie tickt eigentlich diese entideologisierte Mitte, von der Steffen jetzt ja gerade schon geredet hat, warum ist sie dann trotzdem so aufgeregt bei bestimmten Fragen? Und da würde ich auf die Frage von davor nochmal kurz zurückkommen. Dass es diese große Mitte gibt, das ist nicht unbedingt immer was Beruhigendes, sondern diese Mitte steht eben auch für eigentlich relativ desorganisierte Einstellungen, also wo die Parteien eigentlich nicht mehr sehr stark reinwirken und den Leuten ein politisches Bewusstsein verschaffen, sondern es sind Leute, die eigentlich halt ja, relativ diffuse Einstellungen haben oder gar keine. Und wo dann eben aber moralisierte Messages besser ankommen, weil man dafür keine politischen Meinungen haben muss, sondern da geht es nur darum zu sagen, ja, das kann ja wohl nicht sein, eben, wenn sich jetzt jemand einer vordrängelt oder wenn einer völlig aus der Reihe tanzt und sich nicht an die Regeln hält, da schreibt man auf. Oder wenn man das Gefühl hat, die Kontrolle geht verloren, was wir vorher hatten bei der Migration und einfach so dieses diffuse und so ganz, ganz emotional aufgeladene Gefühl, es gerät alles irgendwie ins Rutschen, da muss jetzt einer mal Halt sagen, ne? Das sind alles, also das sind verschiedene Typen, die wir identifizieren von Triggerpunkten, die in ganz unterschiedlichen Konflikten immer wieder auftauchen und die besonders gut dann funktionieren, wenn die Leute dann nicht einen politischen Hintergrund haben, wo sie das einordnen können und wo sie verstehen können, ja, wo stehe ich hier jetzt eigentlich in dieser Arena, sondern nur eigentlich affektiv eben irgendwie hochgehoben werden. Also und das ist natürlich so, Social Media spielt da eine große Rolle, aber gleichzeitig weiß man auch ganz genau, dass die Boulevardmedien auch schon lange vor Social Media das zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben, eben genau solche Wörter dann auch zu prägen wie den Heizungshammer oder irgendwie die Sozialschmarotzer und so weiter. Das sind ja oft Begriffe, die in der Bevölkerung geläufig sind, weil sie erstmal gesetzt wurden von diesen Medien.
Ja, aber früher wollten sie einmal am Tag eine Zeitung verkaufen, heute wollen sie mit jedem Artikel 1000-mal geteilt werden. Das ist natürlich auch ein Strukturwandel von Öffentlichkeit. Auf Basis dessen, was ihr herausgefunden habt, was ist die positive Message oder das, was als guter Ratschlag an Akteure der demokratischen Mitte oder der progressiven Parteien zu geben ist?
Ja, es ist gar nicht so einfach. Also Triggerpunkte gibt es. Man muss sie irgendwie manchmal antizipieren. Man muss auch versuchen, mit ihnen umzugehen. Man muss vielleicht auch selber versuchen, manchmal Triggerpunkte zu bespielen. Es ist ja so wirklich die Frage, gibt es auch politische Leidenschaft?
Also
oder?
Wir müssen das jetzt auch machen.
Ja.
Interessant, die ungarische Opposition bringt Orban das erste Mal ins Eck, indem sie auch diese Pädophilie-Geschichte spielt und sie auf die, es ist irre, oder?
Ja. In Deutschland, man könnte jetzt sagen, also gab es ja diese Korrektiventhüllung über Martin Sellner und andere und so rechtsextreme Netzwerke, die in die AfD hineinreichen. Und da haben Leute auch das Gefühl, es kommt zu so etwas wie einem Kontrollverlust. Jetzt verändern die unsere gesamte demokratische Kultur. Jetzt machen die irgendwie Planungen, die doch irgendwie unser Selbstverständnis als Gesellschaft verändern. Das hat Millionen Menschen auf die Straße gebracht. Millionen Menschen. Die haben gesagt, jetzt ist eine rote Linie überschritten. Das war diffus schon vorher bekannt. Aber da könnte man schon sagen, also es passt auch sehr gut wieder in unsere Triggerpunkt-Taxonomie, da könnte man wirklich sagen, das hat dann zu einer Art von Mobilisierung geführt, und zwar der demokratischen Mitte, die eine Art von Selbstvergewisserung auf den Straßen dann auch durchgeführt hat. Wir sind noch da, die Mehrheitsverhältnisse sind so, wie wir sie auch in unserem Buch beschrieben haben. Das ist nicht so, dass es jetzt sozusagen eine schweigende Mehrheit auf der rechten Seite gibt, deren verlängerter parlamentarischer Arm die AfD ist, sondern tatsächlich, es gibt eine breite gesellschaftliche Mitte, die die Demokratie stützt, die irgendwie in einem toleranten und zivilen Land leben möchte und die jetzt, nachdem diese rote Linie überschritten worden ist, eben auf die Straße gegangen ist und sich sichtbar gemacht hat. Und diese Arten von Emotionalisierung, die braucht es eben auch, sonst schläft die politische Kultur ein Stück ein.
Danke, Steffen Mau. Danke, Linus Westhäuser. Ich hätte jetzt natürlich noch viele Stunden weiter diskutieren können über das Buch Triggerpunkte. Wir haben festgestellt, also die Gesellschaften sind nicht so polarisiert, wie man manchmal den Eindruck hat. Der durchschnittliche Bürger und Bürgerinnen haben mehr oder weniger vernünftige Haltungen und Einschätzungen. Aber gleichzeitig ist es nicht Grund für eine vollständige Entwarnung. Ja, vielleicht gibt es ja auch so paradoxe Ergebnisse, nämlich dass irgendwann mal die Menschen die Polarisierung satt haben. Und ich glaube, dass das sowieso der Fall ist. An dieser Stelle darf ich mich bedanken bei euch beiden, dass ihr mir dieses Gespräch geführt habt. Ich darf mich bedanken bei Ihnen im Saal und bei den Zusehern an den digitalen Endgeräten und bei W24. Dankeschön und haben Sie noch einen schönen Abend.